Deutschlandfunk, Interview.
Der Deutsche Bundestag gedenkt heute der Opfer des Nationalsozialismus. Dass diese Erinnerung immer wieder notwendig ist, dafür stehen in der Bundesrepublik Namen und Orte. Etwa Halle oder Hanau, Walter Lübcke oder die Opfer der NSU-Bande. Rechtsextremismus äußert sich aber nicht nur in Form von Waffengewalt. Der antisemitische Teil dieses Weltbildes, auch etwa durch die Forderung nach einer erinnerungspolitischen Wende, Äußerungen über Vogelschiss oder die Bezeichnung Mahnmal der Schande, mit der der AfD-Politiker Björn Höcke den Holocaust-Erinnerungsort in Berlin gemeint hatte. Das ist die eine Seite. Andererseits der zugewanderte Antisemitismus. Islamisten, die den Terrorangriff der Hamas in Deutschland öffentlich feierten und ihre Vernichtungsfantasien gegen Israel und jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger auf Straßen und Plätzen freien Lauf ließen. Zahlreiche türkische Wahlberechtigte in Deutschland haben mit ihrer Stimme für Erdogan einen Politiker gewählt, der gegen Israel hetzt und die palästinensische Terrororganisation Hamas als Befreiungsgruppe bezeichnete. Und auch Teile der Klimabewegung, namentlich ihre Frontfrau Greta Thunberg, haben Verständnis für die Hamas-Terroristen erkennen lassen. Antisemitismus gibt es auch links. Adressatinnen und Adressaten dieses Rassismus sind gegenwärtig nicht nur, aber vor allem jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben gestern die Publizistin Marina Weißband erreicht. Sie ist in Kiew geboren, wuchs in einer jüdischen Familie auf, lebt seit 1994 in Deutschland, war Politikerin der Piratenpartei und ist inzwischen Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe sie gefragt, was hat sich für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland seit dem 7. Oktober verändert?
Ich glaube, die Veränderung wird unterschätzt. Es geht uns sowieso schon nicht mehr so gut, etwa seit Beginn der Pandemie. Da hat man deutlich gemerkt, wie der Antisemitismus rasant nochmal gestiegen ist. Und seit dem 7. Oktober ist ein wichtiges Element des jüdischen Lebens weggefallen. Und das ist die Vorstellung, dass es irgendwo einen sicheren Hafen gibt. Auch Israel ist nicht mehr sicher. Ich habe zum Beispiel 2 Bürgerschaften neben der deutschen, auf die ich ausweichen könnte. Das sind die Ukraine und Israel. Und beide Länder sind derzeit vom Krieg verschlungen. Und es gibt keinen Ort, an den man laufen kann. Und das heißt, es bleibt nichts anderes, als für die Bewahrung einer demokratischen und inklusiven Gesellschaft zu kämpfen.
Wer oder was bedroht Sie in Deutschland?
In Deutschland sind es tatsächlich vor allem Rechtsextreme, die mich spezifisch bedrohen. Das ist die Gruppe, wegen der ich den Staatsschutz einschalten musste. Das hat sicher auch was mit meinem antifaschistischen Auftreten über die Jahre zu tun. Aber natürlich ist es auch von radikal-islamistischer Seite wirklich bedrohlicher geworden.
Und da gab es nach dem 7. Oktober ja die öffentlichen Feiern von Menschen mit arabischem oder islamischem Hintergrund auf deutschen Straßen, die diesen Terroranschlag eben gefeiert haben. Was sollte daraus für die künftige Migrationspolitik folgen?
Wissen Sie, ich finde solche Fragen immer sehr, sehr schwierig, weil ich weiß, dass einige Menschen gefeiert haben. Und ganz ehrlich, das sind schreckliche Menschen. Wer feiert, dass Kinder sterben, und zwar egal welcher Nationalität oder Herkunft, ist einfach ein Monster. Aber die allermeisten muslimischen Freunde oder Bekannte waren völlig schockiert von den Ereignissen des 7. Oktober. Und ich glaube, man kann sehr leicht ein öffentliches Aushängeschild nutzen, um dann es so zu tun, als sei eine ganze Bevölkerungsgruppe, also hier die Muslime in Deutschland, radikal oder super krass antisemitisch oder total empathielos. Und man kann dann eine rassistische Politik fahren, die auch den hier lebenden Jüdinnen und Juden tief ins Fleisch schneidet. Denn erstens, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus sind keine Gegenteile, sondern 2 Seiten derselben Medaille. Beides entstammt einer Ideologie, die sagt, eine Menschengruppe ist generalverdächtig, hat weniger Platz in der Gesellschaft als andere. Und wenn wir sicher leben wollen, dann müssen wir diese Art zu denken in der Vergangenheit lassen und nicht auf eine andere Gruppe abwälzen. Und das Zweite ist, wenn man hierzulande rassistisch ist gegen alle Musliminnen und Muslime, und zwar wegen der Juden, um die Juden zu schützen, raten Sie mal, was diese antisemitischen Stimmungen dort noch stärker verstärkt.
Wie groß ist denn die Gruppe derjenigen, die Sie eben als Monster beschrieben haben, Ihrer Beobachtung nach?
Ich habe absolut keine Ahnung und ich glaube, mit absoluten Zahlen zu arbeiten, ist vielleicht nicht mal zielführend, weil das ja kein statisches Verhältnis ist. Es ist so, je mehr man zum Beispiel ignoriert, dass es durchaus auch auf islamischer Seite ein generationelles Trauma gibt und Schmerz gibt und derzeit auch viel Tod und Vernichtung in Gaza gibt, desto leichter ist es, junge Musliminnen und Muslime zu radikalisieren und antisemitisch zu machen. Auf der anderen Seite, wenn ich Menschen offen begegne, wenn ich Menschen die Hand ausstrecke, je mehr gemeinschaftliche Projekte wir machen zwischen jüdischen und muslimischen Organisationen, desto besser wird es. Ich erlebe in letzter Zeit, dass wirklich islamistische Akteure immer mehr politische Macht bekommen und nutzen, um Menschen auf ihre Seite zu ziehen, die sich von der breiteren Gesellschaft nicht beachtet fühlen, unter Generalverdacht fühlen und sich deswegen zunehmend abwenden können.
Wie leicht geht das?
Wie leicht das geht? Das geht genauso leicht wie bei uns allen. Die islamistische Ideologie ist ja keine, die sich wirklich radikal unterscheidet von der rechtsextremen oder von der evangelikalen in den USA. Es ist eine Ideologie von Männlichkeit und Blut und Überlegenheit und Macht und Hierarchie. Und ich glaube, diese Denke gilt es zu überwinden, weil damit erwischen wir den Islamismus, damit erwischen wir Sexismus, damit erwischen wir Rechtsradikalismus und alles, was das Leben für marginalisierte Menschen in Deutschland so schwer bis gefährlich macht.
Frau Weißmann, Muslime, vor allen Dingen muslimische Frauen, werden weltweit, Sie haben den Sexismus eben angesprochen, weltweit ja vor allem von Muslimen unterdrückt und geschunden. Dafür stehen Regime wie Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, viele andere Staaten auch. Wieso funktioniert jetzt ausgerechnet die Radikalisierung gegen Israel und Juden in islamisch geprägten Milieus?
Letzten Endes ist das zurückzuführen auf Kolonialismus. Ja, der ganze Nahostkonflikt ist ein Geschenk von Großbritannien und anderen Kolonialmächten, die wie immer mit einem Lineal auf einer Weltkarte rumgemalt haben und die Menschen ihrem eigenen Schicksal überlassen haben. Es ist ein riesiges Trauma und eine große Tragödie, sowohl für die Juden, die einfach nur einen sicheren Hafen brauchen, weil sie in keinem anderen Land dieser Welt sicher sind, als auch für die Muslime, die dort ihre Heimat verloren haben, für die Araber. Und natürlich ist es dann auch eine Fortsetzung auf beiden Seiten, wo man zeigt, hey, guck mal, die anderen, die sind böse. Und es gibt eine Verhärtung, es gibt eine Versteifung. Und je mehr diese Verhärtung wirkt, desto mehr wünscht man sich das Blut der anderen. Und je mehr Blut vergossen wird, desto stärker wächst die Wut. Wenn wir irgendwo eine Möglichkeit haben, aus dieser Spirale auszubrechen, dann ja wohl in unserem friedlichen, satten Deutschland. Und wenn das hier nicht geht, geht es nirgends. Und diesen Glauben mag ich nicht aufgeben. Unter anderem, weil meine persönliche Sicherheit davon abhängt.
Zur Europawahl tritt jetzt in Deutschland, apropos, eine Partei namens DAWA an, die eng mit dem türkischen Präsidenten Erdogan verbunden ist, einem Islamisten, der gegen Israel hetzt, der die Terrororganisation Hamas als Befreiungsgruppe bezeichnet hat. Welche Folgen hätte ein Wahlerfolg einer solchen Islamistenpartei für das innenpolitische Klima hier in Deutschland?
Wie jeder Erfolg einer radikalen Partei. Es stärkt die radikalsten Ideen und das macht die Mitte immer hilfloser. Aber es ist wie jeder Erfolg einer radikalen Partei immer auch ein Symptom. Und hier ist es auch ein Symptom dessen, dass wir es europaweit nicht schaffen, zum Beispiel Menschen mit vernünftiger Sozialpolitik zu locken, Menschen anzuerkennen in ihrem Wert, in ihrer Würde und sie deswegen natürlich zu denen getrieben werden, die ihnen das versprechen, auf dem Rücken anderer. Das heißt, neben der Bekämpfung radikaler Parteien, die ich für sehr wichtig halte, ist es vor allem wichtig, ja, Menschen Angebote zu machen, ihnen vor Ort zu helfen, ihren Kiez zu verbessern, ihre sozialen Gemeinschaften zu stärken, weil es ihnen dann ganz ehrlich egal ist, was Erdogan sagt oder will. Das ist ja nichts, was ich irgendwie mache, weil es mir wichtiger ist, als dass meine Kinder glücklich spielen können und ich genug zu essen habe und mich würdig fühle. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann suche ich meine Würde woanders, weit weg.
Frau Weißmann, Sie haben eben den Rechtsextremismus schon angesprochen. Zumindest Teile der AfD, befürworten, und das ist ja jetzt bekannt geworden, eine sogenannte Remigration von zugewanderten Menschen, also eine Zwangsausweisung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Familiengeschichte. Wo endet so etwas, eine solche Unterdrückung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft?
Ich weiß nicht, ob das an diesem Tag eine rhetorische Frage ist, aber erstens, ich verwehre mich völlig, dieses Wort, das da benutzt wurde, zu wiederholen. Das ist so ein bisschen wie die Entlösung in der Wannsee-Konferenz. Das ist ein absichtlich weiches Wort, wenn wir über Deportation deutscher Staatsbürger sprechen. Das ist,
wobei von
was da geplant wurde.
Deportation hat keiner gesprochen, aber von Remigration.
Ja, das ist halt das Ding. Natürlich spricht da keiner von Deportation. Natürlich können Sie das nicht als Wortzitat benutzen. Aber wenn es um die Ausweisung von Menschen geht, die entweder keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nach Meinung der AfD nicht genug emigriert sind, sprechen wir von Zwangsdeportation unter anderem deutscher Staatsbürger. Und ich will das genau so sagen und nicht deren Sprache salonfähig und normal machen, bis wir alle glauben, das sei irgendein normales Phänomen. Es ist nicht normal, es ist absolut krank. Es ist das, was die Grundfesten dieser Gesellschaft angreift. In dem Moment, wo nicht mal die deutsche Staatsbürgerschaft ein Schutz ist oder etwas wert ist, ist das Grundgesetz dieses Landes nichts wert. Und an der Stelle können wir uns alle, egal ob wir Migrationshintergrund haben oder nicht, in dem Moment, wo wir Geschäfte machen wollen, wo wir Verträge eingehen wollen, wo wir unseren Besitz behalten wollen, niemand von uns kann sich in diesem Moment mehr sicher fühlen. Wenn wir uns einmal auf diese Bahn begegnen, Menschen ihre Rechte zu nehmen, weil sie uns nicht passen, haben wir alles verloren.